Hab dann auch erfahren, dass ich reise. Da habe ich gesagt, dann bin ich auch der Alterspräsident.
Herr Adam zählt nun eigentlich zu denen, die eigentlich ziemlich gut drauf sind und mit der Sache an sich ganz gut zurechtkam am Anfang.
Ein älterer Mensch braucht ein bisschen mehr Kommunikation.
Willkommen zur neuen Folge Haftzeit. Ich freue mich besonders darüber, dass wir heute nochmal Frau Schwarzenmeier begrüßen dürfen.
Dankeschön.
Die kennen die ZuhörerInnen wahrscheinlich noch aus der ersten Folge. Herr Ahrens ist wieder dabei.
Ja, hallo.
Und ich begrüße Herr Adam.
Hallo.
Der heute unser Gast ist. Das Thema der heutigen Folge ist Senioren im Vollzug.
Ja, genau. Und Herr Adam, jetzt gleich die erste Frage an Sie. Wie alt waren Sie, als Sie inhaftiert wurden? Und ist es das erste Mal, dass Sie in Haft sind?
Also ich war einen Monat vor meinem 70. Geburtstag. Das erste Mal war es auch generell, dass ich in einer Haftanstalt war.
Ja. Okay, da hatten Sie sicherlich... was hatten Sie für Vorstellungen?
Gar keine. Ich hatte keine Angst, sagen wir mal so, da ich von Anfang an wusste, dass ich in offenen Vollzug komme. Und ich habe mir zwar darunter nichts vorstellen, Öffner, da hatte ich mich aber erkundigt. Ist also, ich musste nicht den ganzen Tag in der Zelle, in der zugeschlossenen Zelle sitzen, sondern konnte nach einer gewissen Zeit auch durchaus Ausgänge zu verschiedenen Anlässen haben.
Ja.
Das habe ich gewusst.
Ja.
Ich wusste nicht, wie lange das dauert und ich wusste auch nicht, wie das abläuft in so einer Haftanstalt. Ich war schon... Ich sag mal, positiv geschockt, wo ich hier reinkam. Ein guter Freund hat mich hergebracht und hatte, er hat gesagt, das sieht aus wie ein Seniorenwohnheim.
Ja.
Weil es war alles grün, die Häuser wurden oben nicht, es gab keinen Zaun, also kein Draht oder das, was ich bisher eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte. Stacheldraht vor Fenstergitter und so, nein, das waren Bäume und ja. Die Leute, die mich ja empfangen haben, waren freundlich. Also das war auch relativ angenehm. Es gab ein paar Sachen, wie zum Beispiel, was ich noch nie in meinem Leben machen musste. Ich musste noch nicht einen Drogentest machen zum Beispiel, den ich da gemacht habe.
Gleich als Sie gekommen sind?
Gleich, als ich angekommen bin, ging es in eine Zelle und da haben sie meine Sachen kontrolliert und alles und ich hätte eher gedacht, das ist ein Alkoholtest, den haben sie aber nicht gemacht. Also das war ein Drogentest, ich wusste gar nicht, wie das geht. Aber sonst muss ich sagen, waren zwei sehr nette Herren, die mich da untersucht haben und dann mir auch das Objekt gezeigt haben. Das war praktisch der Anfang.
Ja, also genau. Und Sie waren also nicht in U-Haft vorher?
Nein.
Herr Adam?
Nein. Ich war zwar mal zwei Tage da unten, weil der Richter das so wollte, aber da habe ich eigentlich gar nichts mitgekriegt. Da war ich im Kopf etwas verdreht.
Und hast du dann relativ kurz nach deiner Ankunft, ist dir aufgefallen, dass du hier zu den Älteren gehörst? Also war das für dich auffällig, dass die meisten hier deutlich jünger sind als du? Oder ist dir das erst nach einer Zeit aufgefallen?
Nein, das fiel mir eigentlich relativ schnell auf. Denn ich habe so von der Schätzung her, habe ich immer so gedacht, die Masse liegt zwischen 30 und 40. Da kam mir das vor. Also ich habe schon gedacht, dass ich einer der Ältesten hier bin. Habe dann noch erfahren, dass ich der Älteste bin. Habe ich gesagt, dann bin ich auch der Alterspräsident. Aber vorher hatte ich keinerlei weder Erfahrung noch Ahnung, wie sich sowas zusammensetzt. Weil ich auch nicht... Ich kannte also keinen Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Vollzug, also dass ich mich erkundigt hatte, wo ich wusste, dass ich in offenen komme.
Eine Frage an Sie, an Sie, Frau Schwarzmeier, und Sie, Herr Ahrens, weil Herr Adam gerade erzählt hat, er ist der Älteste. Sie beide haben ja zusammengenommen, glaube ich, über 70 Jahre Vollzugserfahrung, wenn Ihre beiden Berufsjahre.
Ja, kommt zusammen, nicht?
43 bei mir
und bei Ihnen sind auch 35.
Ja, 37.
Haben Sie denn in Ihren zusammengenommen über 70 Jahren Vollzugserfahrung im offenen Vollzug schon mal einen so alten Inhaftierten gehabt wie Herr Gierke? Oder?
Also eigentlich ist es in der letzten Zeit eigentlich erst passiert, dass wir ältere Insassen hatten. Und es war auch für mich im Zugangsbereich natürlich auch ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Wir hatten aber schon öfter mal Ältere, die älter erschienen, als sie waren. Das muss man auch sagen. Herr Adam zählte nur eigentlich zu denen, die eigentlich ziemlich gut drauf sind und mit der Sache an sich ganz gut zurechtkamen am Anfang. Ich hatte aber auch viele Jüngere, also sagen wir mal 63 oder so, die ja es schwieriger hatten als Herr Adam, glaube ich. Ne? Obwohl wir viel zum Anfang auch gesprochen haben über die Sache und er hatte schon Sorgen, auch was das Ankommen hier überhaupt, ja. Bei den jungen Insassen dann auch, ne? Das war ja auch nochmal so ein Thema für sie. Aber so richtig alt, höchstens Behinderte hatten wir öfter mal, ne? Also die behindert waren, wo Pflege auch anstünde, aber die dann auch, da kann man ja nochmal später drüber sprechen. Aber es war immer was Besonderes, wenn Ältere kamen, das muss man so sagen. Mir fällt aber jetzt nicht ein, dass wir jemanden hatten, der 70 war. Das kann ich jetzt auf dem Ad-Hoc nicht sagen.
Ja, ich schon. Ich kann schon sagen, so Mitte 70 waren schon manche Inhaftierte, die hier gewesen sind in der Vergangenheit. Das kommt mal vor, ist aber selten. Ja, und vielleicht kann ich da auch mal, ich habe ja im Vorfeld jetzt schon mal so mir so eine Statistik rausgesucht, Inhaftierte zwischen 70 und 79 Jahren macht nur 1% aus der Inhaftierten. Also ist schon relativ selten, ja. Einer von 100 ist über 70 Jahre von den Inhaftierten.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Begehen Leute ab einem gewissen Alter keine Straftaten mehr oder erhalten die eher Haftverschonung?
Also vielleicht müsste ein Kriminologe nochmal erforschen. Ja. Aber ich denke schon, dass es damit zusammenhängt, dass die Straftaten an sich mit zunehmendem Alter und oftmals sagt man ja auch, ne, dass so eine kriminelle Energie auch abnimmt, je älter man wird.
Ja, also das stimmt natürlich, wenn man da auch nochmal diese Statistik sieht, dass knapp 35% der Inhaftierten zwischen 30 und 39 Jahre alt sind. Das ist praktisch ein Drittel. Da ist praktisch der Schwerpunkt. Ja, und mit zunehmendem Alter sag ich mal, vielleicht auch die kriminelle Energie abnimmt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Denke ich. Mhm. Mhm. Wie haben Sie sich denn nun, soll ich sagen, so angefangen zurechtzufinden, Herr Adam? Wie lief das so ab?
Ja, also ich muss sagen, wo ich hier reinkam, gerade Sie, das war mir sehr angenehm, die ersten Gespräche mit Ihnen, weil ich ja, wie gesagt, keine Erfahrung noch im Verwandten, Bekanntenkreis keine Erfahrung da waren. Ich habe mir das auch, trotzdem ich es nicht wusste, etwas anders vorgestellt, also strenger, militärischer oder so. Das war es nicht. Und ich fand die Gespräche mit Ihnen hervorragend. Wir haben ja am Anfang mehrfach in der Woche miteinander gesprochen, wo sich auch da, meine Anwälte haben zwar gesagt, das dauert bloß 6 bis 8 Wochen, dann kommen sie raus und dann verging Monat für Monat. Und ich will nochmal sagen, Sie haben das immer wieder, mich da wieder ein bisschen aufgebaut. Ich habe ja, ich sag mal, auf der einen Seite den Vorteil gehabt, dass ich meine Kinder oder Enkel oder so nicht hier hatte. Also es war nicht, und zu Hause habe ich nicht mehr, also bin ich alleine gewesen. Also da war das nicht ganz so vom Innerlichen her. Meine Tochter und auch mein Sohn haben mich auch besucht. Und wie gesagt, das war am Anfang, weil mir, wie gesagt wurde, zwischen 6 und 8 Wochen, dann gibt's ja ein Gespräch und so, und dann kann es sein, dass ich rauskomme. Ich hatte auch eventuell, oder ich hätte eventuell damals auch eine Arbeit gehabt draußen, aber aufgrund dieser langen Zeit hatte sich das dann, war das hinfällig für, damit er gesagt hat, du könntest ein paar Stunden bei mir arbeiten im Büro. Und das war dann hinfällig, hatten sie anderen, weil ich immer nicht sagen kann, ja, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Mhm. Ja, und es hat ja, wie gesagt, 5 Monate gedauert. Aber ich war dann so weit vorbereitet, dass ich mir auch dank auch dieser Gespräche und dass ich eigentlich mir dann nicht mehr so Gedanken drüber gemacht habe. Also keine. Ich bin sowieso immer ein Mensch, bei mir ist immer das Glas halb voll und nie halb leer. Das bin ich vom Grundsatz mein ganzes Leben lang. Vielleicht bin ich auch deshalb da am Ende irgendwo gelandet. Ein Grund damit, was ich mir nie gedacht habe und noch nie wollte. Aber ich fand das hier sehr angenehm und habe mich dann auch bemüht, ihre Arbeit zu bekommen. Und da haben sie mich auch gut unterstützt, weil ja für Rentner so wie mich gibt es keine Arbeit eigentlich. Auch hier drinnen nicht, es gibt eine Arbeitspflicht, aber nur für Leute, die noch nicht Rentner sind. Und damit war das schwer und dann hörte ich das Sportraum. Und da haben sie mich sehr gut unterstützt und da habe ich dann diese Sportraumfrage mitgemacht und das fand ich richtig gut. Weil am Anfang, ich habe schon gedacht, ich kriege viereckige Augen und den ganzen Tag. Man kann zwar draußen rumlaufen, aber das Gelände ist ja nicht groß.
Ja.
Und dann ist auch nicht immer das Wetter dazu und dann hat man auch nicht immer die Lust.
Das wäre nämlich eine meiner Fragen an dich auch, womit du hier die Zeit verbringst, weil ja. Ich beobachte hier die Leute, die eher so in meinem Alter sind, ich bin ja ungefähr halb so alt wie du, und die verbringen unheimlich viel Zeit mit Sport, mit auf der Hantelbank Gewichte heben, mit Tischtennis, mit Joggen gehen hier auf dem Gelände. Womit verbringst du so deine Zeit?
Ja, also am Anfang habe ich sehr viel gelesen. Ich habe mir viele Bücher, gebracht, die ich schon immer mal lesen wollte. Ja. Ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Und da hatte ich ja dann wieder Zeit und dann natürlich Fernsehen, weil ja, du hast ja am Tag kaum oder wenig Gelegenheit, sich mit anderen zu unterhalten. Nun war das für mich am Anfang auch nicht so einfach, in meinem Alter mich irgendwelche Jungen dazu unterhalten. Und dann sind ja auch sehr viele Ausländer und da gibt es ja welche, die können nicht mehr Deutsch. Und ja, da war das nicht einfach. Die Anfangszeit. Und da war ich dann froh, dass ich diesen, ich sag's mal, Sportkeilfaktor bekam. Selber kann ich keinen mehr machen. Ich bin also etwas gehandicapt. Ich habe schwere Herzoperationen hinter mir und habe auch eine Apnoe in der Lunge. Also ich kann selber keinen Sport treiben. Mehr, schade, leider. Mein ganzes Leben lang Sport getrieben. Aber ich habe mich wenigstens dann mit denen, die da reinkamen, unterhalten können und so, weil ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch. Ich brauche immer eine Unterhaltung. Ich kann also den ganzen Tag rumsitzen, das ist für mich nichts. Das war eigentlich das Schlimmste. Ich bin deshalb nicht nach unten gezogen worden, weil ich in der Einstellung schon, wie gesagt, klar, sind wir halb voll und nicht halb leer. Ja, und dann dieses Sport kam mir sehr zu Passe. Und dann ging es ja dann, im September konnte ich das erste Mal raus. Das war natürlich auch sehr gut.
Aber es hat dir geholfen, hier arbeiten zu können, um die Zeit umzukriegen.
Ja, das hat mir sehr gut geholfen. Ich habe ja dann, ich glaube, Anfang Juli begann das, glaube ich. Deshalb war es ja bloß der April, der Mai und der Juni. Die 3 Monate waren relativ schwierig, was meine Kommunikation betrifft mit anderen. Aber das war dann gut und ich habe mich auch mit denen verstanden und die haben sich gefreut, dass ich das gemacht habe, weil es auch die vielen Neue, die da reinkommen, ging es ja genauso wie mir. Mhm. Auch jungen Leuten. Ja, denn wenn die paar Monate da waren, ging ja die Regel dann draußen arbeiten, wenn sie aufgenommen waren. Die gingen ja draußen arbeiten. Die ging frühzeitig weg und kam abends spät zurück. Da war der Sportraum. Aber was in den Sportraum kam, waren ja in der Masse alles Menschen, die noch nicht raus konnten oder neu reinkamen. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Das war, ich sag mal
so. Jetzt auch nochmal eine Frage, Sie hier, Adam, ja? Der Altersdurchschnitt in der JVA ist ja weitaus niedriger als in der Allgemeinbevölkerung, der Bevölkerung. Sie treffen hier also mehr jüngere Menschen an, als es draußen der Fall wäre. Fühlen Sie sich dadurch isoliert? Oder ist die JVA, abgesehen von den massiven Einschränkungen, sogar ein Jungbrunnen, weil sie so in engem Kontakt jetzt stehen mit jüngeren Menschen?
Also ich sage mal so, weder das eine noch das andere. Also isoliert fühle ich mich gar nicht, weil ich bin ja der Auffassung, das liegt ja der größte Teil an mir.
Sie sind kommunikativ.
Ja. Also das liegt an mir. Jungbrunnen würde ich auch nicht sagen, weil ich habe mein ganzes Leben lang mit jungen Leuten gearbeitet. Bin also nicht, ich habe auf meine 65 gewartet, um in Rente zu gehen. Ganz im Gegenteil, da habe ich immer noch gearbeitet. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal in die Kiste rufe, dann hängt man Abend noch raus und dann wird der letzte Vertrag noch unterschrieben. Also ich brauche doch sowas, oder ich brauche das auch heute noch. Ich brauche die Kommunikation, wenn es mit der Arbeit in dem Sinne nicht klappt, auch vielleicht auch freiwillig. Ich habe ja auch sehr durch meine, ja, ich habe ja Hochleistungssport gemacht, durch diese Tätigkeiten war ich auch viel ehrenamtlich, aber ausschließlich im Sportbereich tätig. Und das Das ist was ich auch machen könnte, was mir Spaß machen würde.
Ich fühle mich schon immer jung. Eine ähnliche Frage in Richtung geht, Herr Adam. Sie könnten ja für viele Inhaftierte hier vom Lebensalter her gesehen eigentlich der Vater sein. Oder sogar der Opa. Macht sich das irgendwie im Zusammenleben mit den Mitinhaftierten bemerkbar?
Naja, ich sag mal so, die meisten haben etwas mehr Respekt.
Ja.
Von mir. Erstens, weil ich sowieso, wenn ich was sage, ich sag mal, hat er was mit Ordnung zu tun oder so? Manchmal die Küche angeguckt habe, das war nicht immer so, wie ich mir das gedacht habe, weil ich jetzt alles selber hin habe. Und ich weiß, dass man es selber machen muss. Und wie manche da so, einfach drüber weggehen. Mhm. Und da habe ich, das habe ich auch immer gesagt in meiner Meinung, das hat nicht immer gepasst, weiß ich. Aber ich habe mir da ein bisschen Respekt gearbeitet, weil ich sage, ich habe genug Lebenserfahrung und es gibt bestimmte Sachen, wo ihnen durchaus das ihr helfen kann. Für später mal. Ja. Aber wenn ich da genauso, ich sag's mit meinen Worten, so schlampig bin, wie ich draußen war, da passiert nichts. Dann haben wir die bald wieder hier drin. Das ist leider so. Na, und da gibt's ja manche, die haben dann gar nicht mehr mit mir geredet, das stört mich aber auch nicht. Wer nicht mit mir reden will, redet nicht. Ich spreche jeden an, wenn das nicht will, da soll es lassen. Aber ich habe mir da schon doch ein bisschen Respekt erarbeitet, auch aufgrund der Lebenserfahrung. Dann habe ich auch geholfen. Es gibt ja sehr viele Formulare. Wie das nicht nur draußen im Leben ist, auch hier. Ob die da Auskommen beantragen oder wenn sie nicht können, da habe ich mit denen hingesetzt, das musst du reinschreiben und das musst du da reinschreiben. Und da sind oft sehr viel dankbar.
Ja.
Das merke ich auch bei jungen Leuten gerade. Oder die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Und das hat mir so
Spaß. Dass man sie da einfach, vielleicht auch einfacher akzeptiert hat, schon aufgrund ihres Lebensalters denn?
Ja, das wollte ich sagen. Ja. Von mir können Inhaftierte, glaube ich, weniger gut zum Beispiel Hilfe annehmen als von dir.
Ja.
Man fragt eher jemand Älteren nach Hilfe als jemand Gleichaltrigen.
Und auch mit der Höflichkeit am Tag. Also ich sage ihm, wenn jeder nicht will, das soll er nicht sagen, aber ich sage ihm guten Tag. Und es gibt bestimmte Sachen, die, ich sage mal, mit der Muttermilch bei mir drin sind, wo wir so erzogen worden sind. Ja, und das haben heute manche nicht. Gerade ganz junge Leute. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Ich habe viele Freunde mit Migrationshintergrund.
Ja.
Richtig. Mitten in Berlin. Und da, aber manche, die sind das eben gar nicht gewohnt.
Ja, ist schon so ein Teil Wertevermittlung dann auch, ne?
Ja, und da, das macht das gut. Wer es nicht will, du kriegst nicht. Aber sagen tue ich trotzdem jedem eine Meinung. Ja. Da habe ich eigentlich kein Blatt
vor. Aber das können Sie einfacher machen, als wenn zum Beispiel Herr Dürr im jungen Alter seine Werte dort dem anderen vermittelt.
Richtig.
Dann wird es für mich etwas schwieriger, aber Sie können das einfacher machen.
Ja, und deshalb kommen auch viele direkt zu mir, als ich das rumsprich, jemals im Adam und der erklärt dir das schon.
Ja.
Da klopfen welche Fremde, jetzt sogar noch mehr, seit der Pandemie wegkam, seitdem sie es dürfen, haben sie früher auch gemacht.
Hast du seitdem so eine Art offene Sprechstunde bei dir?
Ja, so ungefähr.
Ja.
Der eine bringt dann mal ein Stück Schokolade mit, oder? Ich frage das zwar nicht, weil ich Diät mache, esse ich die gar nicht. Aber es gibt schon da welche, die sind, dann merkt man, sie dankbar sind, aber die wissen immer noch nicht so richtig. Ich sage, es gibt doch ganze Mengen heute. Ich habe gesagt, ich bin genauso ein Inhaftierter wie ihr. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, deshalb bin ich ja hier, sonst wäre ich nicht hier. Also sehe ich auch heute noch viele zu mir sie.
Ja.
Das,
ja.
Ah, krass.
Ja.
Dann bist du, glaube ich, der erste Inhaftierte, den ich kenne. Ich bin
ein Hausarbeiter oder so, die sagen. Regelmäßig.
Aber das hat was ist denn auch mit Respekt vor dem Alter zu tun?
Ja, ja, wahrscheinlich ist es so.
Ja.
Dann doch kriege ich mich gar nicht mehr, weißt du mal, wie sagt man angeschissen? Weil ich ihm gesagt habe, so kann man den Ofen nicht entlassen. Wenn ich den schon im Ofen was benutze, dann muss ich Backpapier drunter legen. Wenn ich Käse, der läuft immer runter. Wenn der hart wird und ich halte den Ofen an, dann stinkt das.
Ja.
Das ganze Haus stinkt da.
Wieder der alte war, der meckert wieder.
Ja. Ja, ich bringe schon das Papier mit. Backpapier.
Ich habe mal eine Frage, weil du hast eben kurz Arbeit und draußen arbeiten angesprochen. Die Frage geht jetzt an Sie alle drei. Hintergrund deiner Frage ist, Inhaftierte verlassen den offenen Vollzug ja hauptsächlich wegen Arbeit. Es gibt auch Freizeitstunden, aber ich habe es jetzt mal Um mich als Beispiel zu nehmen, ich gehe an 22 Tagen des Monats im Schnitt raus zum Arbeiten und nur an 4 Tagen auf Freizeit. Wir haben Leute, die in Rente sind, wie Herr Adam, irgendeinen Ausgleich dazu, weil die sind ja nicht erwerbstätig und bei denen fällt ja deswegen das, was bei mir 80% des Ausgangs macht, aus. Also meine Frage wäre an dich konkret, Herr Adam, kriegst du einen Ausgleich dafür, dass du nicht als Arbeitszeit raus kannst? Und meine Frage an Sie beiden, Herr Ahrens, Frau Schwarzmeier, wäre, wie ist das grundsätzlich gemacht für Rentner?
Also für mich, das kann ich natürlich nicht beurteilen von anderen her. Ich habe, wie gesagt, ja gute 5 Monate gewartet, bis ich das erste Mal raus konnte. Was ich aber sofort bekommen habe, und das denke ich schon, das hat was mit Alter zu tun, ich habe sofort die sogenannten Langzeitausgänge gekriegt. Das waren am Anfang 3 Stück. Das heißt also, für mich war es logisch, am Sonntag zu Hause bei mir und habe schon dort geschlafen.
Aber ich würde gerne noch mal zu den Ausgängen. Also ich finde schon, meine Erfahrung aus den Versuchsbahnkonferenzen ist ja, dass natürlich sehr unterschiedlich auch in den einzelnen Häusern mit Lockerungen gearbeitet wird. Gleichwohl, denke ich, müssen Unterschiede sein, wenn man bezogen auf die Straftat natürlich. Man kann nicht allen gleich, wenn eine Aufnahme in dem offenen Vollzug mit einer bestimmten Straftat, das ist dann manchmal schon eine ganz große Nummer und dann gilt es halt auch Vertrauen aufzubauen, das stückweise vorzubereiten, dann die richtigen Lockerungen. Beim Alter, denke ich, also auch in Ihrem konkreten Fall, Herr Adam, war es schon so, da war ich auch sehr erfreut darüber, dass die Gruppenleiterin da so auch so gearbeitet hat, also wirklich auch Möglichkeiten raus, ne, weil sie, denke ich, durch auch die Behinderung hier eben nicht arbeiten und so, ne, dass man einfach ihnen auch den Kontakt nach außen nicht kaputt macht, ne, dass es wichtig ist, dass sie in ihrem Alter einfach auch das soziale Leben draußen erleben, weiter erleben und nach 5 Monaten hier drinne war dann schon ein ganz schönes Stück, auch da mussten sie auch erstmal durch, glaube ich, ne. Nicht um jetzt die Frage, oder Herr Arendt, ja, noch mal was
also
sagen
dazu? Grundsätzlich gibt es kein Ausgleichskontingent, wenn man jetzt nicht arbeiten gehen, sondern sei sicher, derjenige, der im Freigang sich befindet, bekommt seine Rahmenzeit. Wenn denn die Arbeit wegfällt, dann fallen natürlich auch all die Rahmenzeiten weg. Mhm. Ja. Und wenn jemand nicht arbeiten geht, dann hat er halt nur noch diese Restkontingente, ja, die dann dort bleiben. Natürlich ist jemand, der nicht arbeitet, da benachteiligt. Er bekommt diese Stunden natürlich dann nicht, diese Rahmenzeit, wenn er diese Arbeit oder wenn er keine Arbeit nachgeht außerhalb der Anstalt. Das ist denn so, ja.
Gut, aber die Rahmenzeit orientiert sich ja jetzt auch an der Arbeitszeit, ne? Also ich denke, genau, mal, das ist schon berechtigt, wenn die draußen sind, dass sie Zeit dafür kriegen, draußen, klar,
natürlich ist es
Stunden da, ist schon klar,
ja,
ne?
Genau.
Und dass der andere natürlich ein bisschen auch anders behandelt wird, das finde ich schon.
Nee,
ne?
Ja,
aber
nee,
aber es gibt keine extra Lockerung,
nee,
weil man nicht arbeiten geht.
Keine extra Lockerung, nein.
Ja, das nein, schon genau, das war genau im Kern meine Frage, ob jemand, der, ich sage jetzt mal, 38 ist und nicht draußen arbeiten geht, weil er keine Lust hat oder keinen Job findet, ob im Vergleich zu so einer Person jemand, der keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, weil er Rentner ist, ja, irgendeinen Stundenausgleich kriegt, oder ob das schon
nicht gibt. Also ich glaube, da muss man auch nochmal Unterschiede betrachten, weil Sie gerade erwähnt haben, der dann keine Lust hat zur Arbeit. Also wir haben ja auch Insassen, die für sich meinen, also ich finde da draußen nichts und weil sie ihr ganzes Leben so gestaltet haben. Ne? Also ich glaube, das weiß ich, dass man da natürlich auch entsprechend mit umgeht. Und ich kenne auch die Kampfgespräche, sage ich mal in Anführungsstrichen, wenn es darum geht, also eigentlich will ich gar nicht arbeiten, aber ich will raus. Ne? Und das ist dann schon schwierig, auch für die betreuenden Mitarbeiter, denn erstmal klar zu machen, du bleibst jetzt hier drin. Also entweder gehst du arbeiten und du kriegst dann die Rahmenzeit, die ist natürlich dann auch anstrengend, das ist ja dann nicht Freizeit. Ne? Oder aber du musst dich damit jetzt abfinden, dass es nicht mehr ist. Aber ich glaube, beim Rentner geht man immer noch mal anders. Das ist, glaube ich, auch eine, vielleicht überziehe ich das jetzt auch ein bisschen, aber eine gefühlvollere Herangehensweise. Ne? Man sagt, dass man Verständnis hat. Der Mann, der hat eine lange Lebenszeit hinter sich und da finde ich aber auch gemessen an der Straftat. Das muss man einfach, wenn man jetzt so einen super Betrüger hat, wo man nicht sicher sein kann, gut, den haben wir aufgenommen, aber dann wissen wir nicht ganz genau, kann man ihm, dann gibt man ihm auch weniger Spielräume. Das muss man einfach auch sagen. Ja, Herr Adam gehört da sicherlich nicht dazu. Und insofern ist es, was er jetzt draußen ist, glaube ich, auch angemessen. Wie sehen Sie das selber? Ist das jetzt für Sie ausreichend? Ohne jetzt, wenn Sie, also eigentlich könnte ich jeden Tag draußen sein, das jetzt gerade nicht, aber.
Genau, das wäre auch mal die nächste Frage. Und ich denkst du ja manchmal, oh Mann, die jungen Leute, die noch arbeiten gehen, sind viel mehr draußen als ich.
Nein, denke ich gar nicht. Dafür arbeiten sie den ganzen Tag und ich nicht. Ja. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Also seitdem ich jetzt seit Dezember Habe ich ja, wie gesagt, diese 6-mal, es gibt ja keine 6 Wochenenden, es gibt mehr, da habe ich ja zusammengefügt, da meine Tochter und meine Enkel über 500 Kilometer weg wohnt, na, da kann ich ja nicht, da reicht ein Wochenende nicht, da fahre ich so lang hin und so nach früh bin ich wieder weg, da habe ich mal gleich 4 gemacht, oder so, das geht, also man kann es auch zusammenfügen, oder mein Sohn, der ist zwar nicht ganz so weit weg, aber auch, da brauche ich auch ein verlängertes Wochenende, sage ich mal, das ist für mich mehr oder weniger ausreichend, da ich ja, wie gesagt, zu Hause weder kleine Kinder noch so, wo ich da verpflichtet bin, ist mir das klar. Das wäre Quatsch, wenn ich sagen würde, wenn ich jetzt mehr kriege, nee, müsste nicht. Das wäre ja Unsinn. Ne? Aber sonst muss ich sagen, bin da eigentlich zufrieden.
Ja.
Und kann da nicht klagen. Überhaupt nicht.
Ich würde noch mal in eine ganz andere Richtung gehen wollen, also von diesem Thema jetzt weg, wenn es recht ist für euch, ja, ist richtig?
Hm. Ja.
Sie haben vorhin medizinische Probleme nochmal benannt. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, ne, ob, wie zufrieden sind Sie hier mit der medizinischen Betreuung?
Also ich sage mal, wenn ich was habe, werde ich schon gut betreut. Oder ich muss ja sehr viele, da ich nicht ganz schwer vor 12 Jahren eine ganz schwere Herzoperation hinter mir hatte, mehrere Bypässe gelegt, deshalb kann ich auch keinen Sport mehr machen, muss ich auch viele Tabletten nehmen. Und das war am Anfang nicht so einfach durch meine doppelte Versicherungstätigkeit. Na, also es geht, so kann ich nicht klagen. Wenn ich was brauche, dann erst vorne melde ich mich an und bin schon dran.
Vielleicht noch mal zur Erklärung. Sie beziehen ja ganz normal Ihre Renten weiter.
Ja.
Sie bezahlen auch Ihre Rentenversicherung von diesen Rentenzahlungen.
Sie sind Grundversicherung.
Genau, Krankenversicherung. Sie werden aber medizinisch durch die Anstalt betreut.
Ja.
Und Sie haben keine freie Arztwahl dadurch.
Richtig. Das ist das Einzige, aber ich habe es ja bis jetzt eigentlich auch nicht gebraucht, dass ich mir einen Arzt draußen suche. Ich nehme meine Tabletten und das reicht.
Hast du den Eindruck, dass das Gebäude hier an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst ist, also so Stichwort Barrierefreiheit oder?
Da ich mich nicht so alt fühle, wie ich bin. Also sage ich mal so, ich fand es ja, ich hatte auch mir das viel kleiner vorgestellt, also 2 Meter mal 3 Meter oder so von der Zelle her. Oh, und das ist eigentlich jederzeit, die ist nicht zu. Keine Gitter vor dem Fenster, das ist was Schreckliches. Kann jederzeit draußen rumlaufen, wenn ich das möchte, also innerhalb des Objekts.
Bis 22 Uhr?
Bis 22 Uhr, ja, dann ist immer Nachtruhe. Ja. Und da kann ich trotzdem noch weiter Fernsehen gucken, weil ich aber ich habe noch nie in meinem Leben viel Schlaf. Ich brauche bloß 5-6 Stunden, aber schon das ganze Leben. Also das hat jetzt nichts mit Alter zu tun. Und ich wie gesagt, ich habe mir es schlimmer vorgestellt, als es dann war. Das extra für Senioren, die Räume sind alle gleich, mehr oder weniger. Ja, also ich fand da keine. Für mich hatte Gott sei Dank, und da hatte ich auch am Anfang schon Glück, weil das wusste ja keiner, dass ich so mit der Luft zu tun habe. Da bin ich unten erdgeschossmäßig reingekommen. Wenn ich hier im 3. Stock müsste, das wäre nicht durch sein für mich.
Ja, oder Ihr Haftraum ist im Erdgeschoss.
Ja, und hatte dann, wo ich dann mich dann aufgenommen oder vor der Aufnahme noch in das andere Haus kam, auch da hatte ich ja schon gebeten, bitte im Erdgeschoss, und das hat ja funktioniert.
Was hat sie mit Ihnen das eigentlich gemacht, als Sie dann das erste Mal so raus durften? Also manchmal hat man ja so den Eindruck, andere müssen das mehr, weil sie dann noch nicht so viele Stunden haben, das ist immer so Leberwurst vor der Nase.
Ja,
jetzt dieser, ich will ihn mal jetzt als Konflikt, ich weiß gar nicht, ob das einer ist, ne? Auf der einen Seite darf ich raus, ich kann meine Familie sehen, bin am Wochenende draußen und dann muss ich immer wieder reinkommen. Also aus meiner Hafterfahrung, in Anführungsstrichen, muss ich sagen, dass ich das als während des Freigangs, also wenn die Freigänger dann so da waren, eigentlich das nach einem halben Jahr immer ein Problem war, dass die immer wieder rein mussten. Und dass das eigentlich die Schwere ausgemacht hat, dieser Haftzeit, sich immer wieder bei allem draußen sein, wieder erinnern müssen, dass ich ja wieder zurück muss. Wie erleben Sie das, wenn Sie jetzt so als Freigänger da unterwegs sind?
Kann ich nicht sagen, weil, ich sag's mal, klingt jetzt blöd, aber ich lege mich meistens 10 Uhr hin, guck schon an, denn es ist nicht viel anders als zu Hause. Und da bin ich auch um die Zeit. Ich war nie ein Kneipengänger oder irgend sowas. Mein ganzes Leben lang nicht. Auch da habe ich keine Probleme.
Viele Inhaftierte machen ja, das ist vielleicht hier ein Hauptgesprächsthema, aber die Pläne, wenn ich raus bin, dann verreise ich erstmal, dann werde ich erstmal Vater, dann mache ich mich selbstständig. Was ist so dein Plan? Was machst du, wenn du hier rauskommst?
Da bleibe ich vielleicht nicht bloß 3 Tage bei meinen Enkeln und bei meiner Tochter. Da bleibe ich vielleicht mal 14 Tage, wenn es mich so lange lässt. Oder bei meinem Sohn. Mein Sohn hat ein großes Gift und da Tiere, Pferde, obwohl der damit nichts zu tun hat, aber die haben das, da kann ich jederzeit, also das wäre schon tun, verreisen, mein ganzes Leben lang viel verreist und eigentlich die ganze Welt gesehen, das ist, ich mache mir da eigentlich keine, überhaupt keine Gedanken drüber, weil ich bin nun mal über 70, kann in Verschiedenes, was ich gerne machen würde, nämlich arbeiten gehen und draußen noch, das ist nicht mehr, ich finde mit über 70 keine. Das würde ich schon machen, 5 Stunden am Tag arbeiten, würde ich schon gerne machen, aber solange ich so zumindest geistig fit bin, ich könnte nicht Kraftfahrer draus machen. Aber das könnte ich nicht mehr. Also bis jetzt habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil, wie gesagt, meine Kinder und meinen Enkeln geht's gut.
Ja.
Und das ist für mich das Wichtigste. Und mehr machst du mir da jetzt erstmal keiner.
Gibt es endlich nochmal so Gedanken, wo Sie sagen, also ich erinnere mich so an die ersten Gespräche, die wir hatten, als es dann tatsächlich noch um die Straftat ging, ne? Und dass Sie da verurteilt wurden. Und ich hatte damals auch so ein bisschen empfunden, dass Sie wütend auf sich waren und auf die, ich will jetzt nicht sagen auf die ganze Welt, aber dass in Ihrem Leben irgendwas passiert ist, was Sie eigentlich nicht hätte passieren müssen unbedingt. Haben Sie da manchmal heute noch wenn Sie so im Rückblick sind, oh mein Gott, wäre das doch alles nicht gewesen, dann bräuchte ich das jetzt hier nicht, weil vieles hört sich ja jetzt so, wie ich vorhin schon mal sagte, ne, so, also im Rentenalter hier zu sein, ist nicht weiter schlimm, wenn man denn unter den Verhältnissen keine Familie jetzt direkt, wenn man eine kranke Frau zu Hause hat, ist sicherlich alles anders, ne. Ich glaube, das muss man hier auch nochmal immer wieder erwähnen. Gibt es da nochmal so eine Momente, wo Sie sagen, also ich sag's mal jetzt auf gut Deutsch, scheiße, was da passiert ist?
Die gibt's schon. Vor allen Dingen, weil man, ich sage das ganz offen, ich habe mich damit abgefunden. Ich schätze sowieso, ich wollte zwar viel, viel weiter gehen noch weiter, aber das ist auch eine Frage des Geldes. Schon leider. Und das sehr viel Geld ist beim Bundesgerichtshof. Und das ging dann nicht mehr. Und man hat mir, ich sage mal, nicht geklappt, nach meiner Variante. Gut, ich muss dazu sagen, Freundschaft meiner Anwälte, habe ich auch praktisch nicht gesagt groß, weil die hatten mir aber schon von Anfang an, was ich nie geglaubt hätte, genau das alles gesagt, was gekommen ist. Und deshalb bin ich da nicht auf das Gericht, ich bin höchstens wütend, kann man auch nicht sagen. Ich möchte mit solchen Leuten, die mich dann eingezogen haben, wo ich ja wirklich nichts davon hatte, außer den Knast, also finanziell meine ich das jetzt, wo ich gesagt habe, gut, da liegen da ein paar Millionen, die kannst du dir einstecken. Egal, wie lange da drin bist, das ist alles nicht gewesen, hat man mir nicht geglaubt. Das war für mich schwer enttäuschend. Und dass ich die Leute, naja, mit denen man schöne Keyword mehr wechseln. Ich bin da nicht, dass ich da Rachegelüste habe. Da bin ich eigentlich zu alt. Aber ich wüsste genau, dass ich in sowas da nicht mehr reinkommen könnte. Das hat das ja auch gebracht. Auch die Gespräche mit ihnen und so. Na, am Anfang, ich habe ja nichts verstanden. Ich war wie vom Kopf geschlagen. Weil ich gedacht, das geht doch gar nicht in den Rechtsstaat, dass ich da verurteilt wäre, obwohl ich selber, persönlich, nichts daraus gemacht habe. Und das habe ich nicht verstanden. Und das war am Anfang schlimm. Da haben mir auch die Gespräche geholfen. Und und jetzt ist das Urteil gefallen, damit muss ich leben. Ob mir das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Ich muss damit leben, ich kann es nicht mehr ändern. Und da ich immer, auch das gehört dazu, das Glas immer halb voll und nie halb leer, was vor einer Minute war, kann ich nicht ändern. Ich kann alles das ändern, was in einer Minute ist. Und da sage ich mir, für mich ist es, wie gesagt, wichtig, meine Kinder, meine Enkel, da habe ich ein Bombenverhältnis, auch zu meinen Geschwistern.
Aber hör mal, dahingehend würde noch mal eine Frage gehen. Die ist jetzt, also das würde mich unheimlich interessieren, Wie reagieren eigentlich, oder wie haben deine Kinder reagiert? Wie reagieren Kinder, wenn der Papa mit fast 70 überraschend sagt, ich muss jetzt ins Gefängnis?
Oh, da musst du mal bei mir ins Zimmer kommen. Und der Teufel hängt von meiner Tochter, Papa ist der Liebste oder so, oder?
Ja.
Also, wie gesagt, da wir schon immer, wirklich immer schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis, das ganze Leben lang. Selbst wo ich war ja einmal geschieden. Selbst da habe ich mit meinen Kindern gut verstanden.
Passiert anderen auch.
Das passiert anderen auch. Aber wir haben uns immer verstanden. Weil meine Eltern uns so zu haben. Und das wäre, dafür bin ich froh, ich sage es nur so blöd, wie es klingt, dass mein Vater nicht, der ist schon ein paar Jahre länger, der war ja ein bisschen älter, oder länger tot. Und meine Mama ist, naja, da ging das mit dem Gericht schon los, aber das wusste sie nicht.
So.
Die hätte das nicht so richtig verkraftet.
Mhm. So gut, muss
war ja auch der einzige Junge, drei Schwestern habe ich noch.
Ja.
Na, und ja, da bin ich eigentlich froh, dass ich das nicht erlebt habe.
Also, danke für die Offenheit. Wir beenden unsere Folgen immer in der Regel, damit dass die Leute nochmal Wünsche äußern können. Ich würde diesmal direkt mit dir einhaken. Was würdest du dir wünschen, was das Gefängnis im Umgang mit Senioren noch ändern oder verbessern könnte?
Es gibt nicht viele Senioren hier. Es gibt einige. Oder wenig, glaube ich, bin ich sowieso der Älteste hier.
Hm.
Na, was sollen die verbessern? Dass man mehr redet. Weil ein älterer Mensch braucht ein bisschen mehr Kommunikation.
Hm.
Und ich ganz speziell.
Hm.
Ja, weil ich ja, wie gesagt, kommunikativer Mensch bin. Das ist, aber da braucht man natürlich, ich habe manchmal so das Gefühl, weil die anderen sind ja sehr relativ jung, dass die ein bisschen, das ist falsch ausdrücken, aber ich finde es genannt, ein bisschen Angst haben, mit Eltern sich zu unterhalten.
Mhm. Ja, vielleicht ist es auch Respekt.
Hm. Ja, Respekt, ein bisschen Angst. Das merke ich ja bei mir auch. Ich werde im Gegensatz bei Ihnen, hochrufen oder ich bin alleine gekommen. Das ist jetzt nicht mehr, ich brauche es nicht mehr, davon abgesehen. Aber dort wäre was, ich weiß nicht wie, oder ich bin die gefangenen Psychologen, vielleicht brauchen die Betreuer auch mal und so was. Nee, dass man, oder dass die sich mal, ich weiß nicht, wie viele Senioren es gibt, mit den Senioren mal zusammensetzt. Und die Leiter, ohne dass man, ich kenne ja manche gar nicht von den anderen Häusern, weil ich mit denen nie was zu tun hatte.
Mhm.
Ja. Da gibt es auch noch andere Ideen oder Gedanken, weil ich glaube, durch einen Austausch kann man mehr lernen.
Mhm.
Und nur für beide Seiten, ne? Manchmal habe ich gedacht, wie sie uns gemacht haben mit dieser Buchlesung oder so.
Ja.
Das war so interessant. Ja, oder mit dem Namensvater, der mit seiner Musik, mit seiner Gitarre erstellt. Wenn man das so sieht, denkt man, dann würde ich mich an meine schlimmsten Beatles-Zeiten oder Schulzeiten, ja, Haare bis über die Schulter und so. Und der auch bald so alt ist wie ich. Und der hat aber so klasse Gitarre gespielt, da war ich begeistert.
Mhm.
Ja, also es gibt da schon was Sachen. Oder vielleicht sollte man sich in so einem Seniorenkreis einfach mal zusammensetzen mit irgendwen.
Mhm.
Weil es gibt schon, ich habe das Glück im Haus, im ersten Haus, Schwarze, und auch jetzt, dass man dort immer hinkommen kann.
Mhm.
Und das ist mit den Leuten. Und auch die Betreuer, die fragen, das waren ja schon lange nicht mehr immer, Georg. Ich sage, nee, ich habe nicht. Oh, komm, sag ruhig noch mal hoch. Das ist, hat auch ein bisschen was gekriegt. Und das war Glück, dass ich da hingekommen bin. Hätte ich auch woanders hinkommen können. Mhm. Ich weiß, dass sie sich in manchen Häusern mehr beschweren.
Mhm.
Dass man dort, naja, wirklich gar nicht akzeptiert wird. Das gibt's. Ja, und das wäre, vielleicht kann man da, es gibt ja, denke ich mal, in jedem Haus ein paar Ältere, zumindest über 50 ab dieser Größenordnung, gibt's ja eine ganze Menge, dass man sich vielleicht mal dort zusammensetzt.
Also ich bedanke mich auf jeden Fall, Herr Adam, dafür, dass du dabei warst.
Ja. Ich glaube, das Thema ist aktuell, weil die Senioren im Strafverzug zunehmen werden in Zukunft. Es gibt eindeutige Zahlen, dass es so sein wird. Ja.
Also ich denke, im Geschlossenen ist mehr.
Aber wir haben es ja letztendlich für uns als Kollegen auch wahrgenommen, dass es Insassen gibt, die immer älter werden. Also das haben wir, vielleicht weil die immer fitter werden. Das kann man selber
funktionieren. Ich glaube, es liegt an der gestiegenen Lebenserwartung und an der veränderten Demografie.
Aber dass man das als Organisation einfach auch nochmal in besonderer Weise wahrnimmt.
Ich denke, es hängt mit Altersarmut zusammen. Ich bin fest überzeugt.
Also ich bedanke mich bei den drei Rentnern, die heute teilgenommen haben.
Ja,
das fällt mir gerade gegen Ende mal auf, dass ja mittlerweile alle meine drei Gesprächspartner in Rente sind. Dadurch hatten wahrscheinlich auch alle die Zeit, hier zu sein. Ich hatte Zeit, weil ich Haft sitze. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Und wir hören uns zur nächsten Folge Haftzeit.
Jawohl.
Okay. Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.